Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther. Die achthäufigste Krebserkrankung bei Frauen ist Magenkrebs. Die Deutsche Krebsgesellschaft schreibt auf ihrer Seite, dass die Erkrankungszahlen mittlerweile rückläufig sind. Doch gehört diese Krebserkrankung noch immer zu den häufigsten tumorbedingten Todesursachen, da Magenkrebs in vielen Fällen erst spät erkannt wird. Ich spreche heute mit Silke, die davon erzählt, dass sie Schmerzen in der Seite beim Laufen gespürt hat, ähnlich wie Seitenstechen. Mit dem Wechsel ins Homeoffice wurden die Schmerzen besser, doch spürte sie instinktiv, dass etwas nicht stimmte. Der behandelnde Hausarzt veranlasste eine Reihe von Untersuchungen, deren Befund jedoch unauffällig war. Mit der Zeit ging es ihr immer schlechter, bis sie stationär ins Krankenhaus aufgenommen wurde und eine Magenspiegelung durchgeführt wurde. Die Diagnose: Magenkrebs. Jeder, der schon einmal eine solch niederschmetternde Diagnose erhalten hat, weiß, wie es sich anfühlt, wenn der Boden sich öffnet und die Zeit stehen bleibt. In einer großen Operation wurde Silke der Magen und die Galle entfernt und der Dünndarm mit der Speiseröhre vernäht. Der menschliche Körper ist in der Lage, ohne Magen zu leben. In dem folgenden Gespräch erzählt Silke davon, wie sich die Verdauungs- und Nahrungsumstellung für sie angefühlt hat und wie sie zu ihrem veränderten Körper steht, wie es ist, keinen Hunger und kein Sättigungsgefühl zu haben. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge. Liebe Silke, herzlich willkommen zum Podcast Lebe selbstvoll. Ich freue mich sehr, dass du deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Wir beide haben uns ja im vergangenen Jahr, ich glaube, das war im Januar, zu einem unserer Schön und Stark Einzelshootings kennengelernt. Und ich kann mich erinnern, dass du du hast ja deine Geschichte erzählt und du hast unter anderem auch gesagt, dass du gemerkt hast, dass etwas nicht stimmt, weil du Schmerzen beim Laufen hattest, sowas wie Seitenstechen. War das der Moment, an dem du für dich also festgestellt hast, dass es jetzt Zeit ist, einen Arzt aufzusuchen, oder wie war das?
Ja, hallo erstmal, liebe Franziska. Danke für die Einladung zu dem Gespräch. Ich freue mich sehr. Ja, das ist, erinnerst du dich richtig, so fing das damals an, dass ich so, wenn ich längere Spaziergänge gemacht hatte, so wie Seitenstechen hatte, aber richtig schlimm, dass ich mich dann hinsetzen musste und konnte gar nicht mehr weiterlaufen. Und dann habe ich meinen Hausarzt aufgesucht und der hat dann auch gleich veranlasst, einen Ultraschall und eine Blutuntersuchung. Und der Ultraschall war bei einer anderen Ärztin, der hatte nichts ergeben. War alles ohne Befund und die Blutuntersuchung war auch vollkommen unauffällig. Dann hat er auch noch ein CT veranlasst. Das dauert ja immer so seine Zeit, bis man da dann einen Termin hat. Und ja, da war ich erstmal beruhigt, alles gut. Mhm. Das hatte sich dann, glaube ich, auch wieder ein bisschen gegeben. Und dann fing es aber an, dass ich nicht mehr essen konnte. Ich hatte keinen Appetit mehr, konnte kaum noch was trinken. Essen konnte ich nur noch Zwieback eingeweicht in Milch. Ich weiß nicht warum. Das war das Einzige, was ich noch runtergekriegt habe. Und ich wurde dann auch immer schwächer.
Natürlich.
Ich muss dazu sagen, dass ich da noch gearbeitet habe. Mhm. Da ging das so los mit dem Homeoffice.
Das war also erst zu Anfang Corona-Zeit.
Ja,
ne? Weil genau. Ich hatte dich ja letztes Jahr im Januar fotografiert. Wie lange war denn das da schon her?
Ach, da war, also die OP war im Juni 2020.
Also hat das angefangen sozusagen kurz bevor es mit Corona losging?
Genau, da das waren so, wo ich dann schon anfing, hier von zu Hause aus zu arbeiten. Und deswegen hatte ich mich dann auch noch nicht krank schreiben lassen. Ich habe dann immer gesagt, ach, das funktioniert alles noch ganz gut. Ich muss ja nicht fahren und ja, dadurch hat sich das so ein bisschen hinausgezögert.
Das heißt also, du hast also dann auch Verdauungsbeschwerden gehabt oder hattest du einfach keinen Appetit oder hattest du Bauchschmerzen oder was? Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, das war einfach, dass ich keinen Appetit mehr hatte. Ja, hab nichts mehr runterbekommen. So, und dann wurde ich auch immer schlapper und dadurch, dass ich auch dann nur noch wenig getrunken habe, dann hatte ich morgens auch immer Kreislaufprobleme. Ja, dann hatte ich meinen CT-Termin. Da hat mich dann schon meine Schwester hingefahren, weil ich gar nicht mehr in der Lage war, selbst zu fahren, weil ich so schwach war. Und an demselben Tag hatte ich dann auch in der Praxis angerufen bei meinem Hausarzt und habe dann doch um eine Krankschreibung gebeten. Und da wurde mir dann am Telefon ausgerichtet, nachdem die Schwester mit dem Arzt Rücksprache gehalten hatte, nee, wir wissen ja nicht, auf welcher Grundlage wir sie krank schreiben sollen. CT, Ultraschall war in Ordnung, Blut ist in Ordnung. Und da habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ich sah, ach, und wie es mir geht, spielt jetzt keine Rolle. Ich weiß gar nicht, wie ich morgen zur Arbeit kommen soll, aber egal. Also da ging das dann wieder los, dass wir ins Büro durften. Ja, und dann bin ich da zum CT mit meiner Schwester und die hat dann inzwischen mit meinem Hausarzt telefoniert und hat ihm das geschildert, dass das so nicht geht. Und naja, dann hat er gesagt, ja, natürlich, dann soll sie morgen zu mir kommen und dann schreibe ich sie natürlich krank. Ja, und dann wurde ich auch krank geschrieben, aber das wurde ja dadurch auch nicht besser. Und dann war ich hier so eine Woche zu Hause und dann ging es mir immer schlechter, ich wurde immer schlapper. Und dann habe ich meinen Hausarzt angerufen und habe gesagt, also wir müssen jetzt irgendwas machen. Mir geht es immer schlechter, ich werde immer schlapper. Und dann hat er gesagt, ja, dann bleibt nur noch Einweisung ins Krankenhaus. Ja, sag ich, bitteschön, da bitte ich drum. Naja, dann hat er mir eine Einweisung geschrieben. Und dann bin ich damit, muss man ja trotzdem über die Notaufnahme immer rein. Mhm. Ja, und da hat mich dann auch wieder ein Arzt untersucht. Und der hatte ja dann schon einige Untersuchungen von mir. Und hat dann gesagt, ja, okay, wir machen jetzt noch ein MRT vom Kopf, wegen meiner Schwindelanfälle hier immer. Und noch eine Magenspiegelung. Und wir nehmen sie erstmal auf, stationär. Und wenn wir da nichts finden, dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Das heißt, du musstest die Ärzte erst davon überzeugen, dass es dir auch wirklich schlecht geht, ja? Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe.
Ja, ja. Aber zum Glück hat der Arzt in der Notaufnahme dann mich auch gleich aufgenommen, weil mein Hausarzt hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, lassen Sie sich bitte nicht abweisen, bestehen Sie darauf, dass Sie aufgenommen werden, weil ich dachte immer, wenn man eine Einweisung hat fürs Krankenhaus, muss man aufgenommen werden. Aber das ist anscheinend nicht so.
Krass.
Aber der Arzt in der Notaufnahme hat ja auch gleich gesagt, nee, das muss jetzt. Dann kam ich auf die Station und naja, dann wurden da die Untersuchungen gemacht. MRT vom Kopf, war alles in Ordnung. Und dann wurde noch die Magenspiegelung gemacht. Ja, ein oder zwei Tage später hat dann die Stationsärztin gesagt, ja, wir haben ein Magengeschwür gefunden. Das muss aber natürlich noch histologisch untersucht werden. Und ansonsten ist erstmal alles okay, dann können sie auch wieder nach Hause. Und ich habe mir da auch keine Gedanken gemacht. Ich dachte, ach, Magengeschwür, alles klar, wird dann irgendwie behandelt, was weiß ich, mit Tabletten oder so. Und dann ist das wieder weg. Ja, und dann bin ich nach Hause. Das war ein Freitag, weiß ich noch genau. Und ich war gerade zu Hause, da rief mich die Stationsärztin dann nochmal an und meinte, ich müsste noch mal zur Magenspiegelung, weil da irgendwas nicht zugeordnet werden konnte. Keine Ahnung, irgendwie brauchten sie wohl noch mehr Gewebeproben vom Magen. Und ja, denn das wurde aber dann ambulant gemacht im Krankenhaus. Das war dann, weiß ich, eine Woche später.
Wie muss ich mir denn eine Magenspiegelung vorstellen? Ich selber hatte noch nie eine und ich weiß gar nicht, was machen die? Also ist das unangenehm für dich gewesen oder wie läuft sowas ab?
Ja, das ist, darfst du denn ein paar Stunden vorher auch nichts essen? Der Magen muss natürlich leer sein und die bereiten dich dann vor. Da liegst du so auf der Seite und dann kannst du dir aussuchen, ob du das mit, also das ist hier dieses Propofol, womit man so ein bisschen, dann schläft man dabei. Also das ist keine Narkose, man schläft dabei. Das ist auch dasselbe Mittel, was man bei einer Darmspiegelung bekommt. Und dann wird man wieder wach und dann ist alles schon vorbei. Also das ist, da hat man hinterher auch keine Probleme, dass einem schlecht ist oder so, wie das manchmal nach Narkosen der Fall ist. Man merkt auch hinterher nichts, dass da irgendwie was passiert ist. Nee. Dann wurde mir gesagt, dass das dann natürlich zum Hausarzt geht, die ganze Auswertung. Und da hatte ich dann auch schon einen Termin. Und dann hatte ich zwischendurch auch immer mal angerufen, weil mir das so lange dauerte. Und dann war aber immer die Antwort, nein, wir haben noch kein Ergebnis. Naja, und dann zwei Wochen nach der Magenspiegelung hatte ich dann Termin bei meinem Hausarzt und habe eigentlich auch mit keiner schlimmen Nachricht jetzt gerechnet, weil ich dachte, auch wenn es jetzt so lange gedauert hat, also lange in Anführungszeichen, für mich war es jetzt lange, zwei Wochen. Und dann kam ich da hin und saß da so und dann hat er so gesagt, so, Sie haben einen bösartigen Tumor im Magen. Der Magen muss raus. Und es war gut, dass sie dran geblieben sind, dass sie hartnäckig geblieben sind und sich haben einweisen lassen. Dadurch konnten wir das rechtzeitig erkennen. Und ja, so, das war so bam, 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 wie so um die Ohren gehauen. So, ich habe da gesessen und ich konnte gar nichts sagen. Ich habe, dachte ich, gut, alles klar. Und dann bin ich runter ins Auto. Da ging es mir auch wieder gut, komischerweise. Da konnte ich auch wieder essen. Und bin ich runter ins Auto und habe dann erstmal mit meinem Lebensgefährten telefoniert, habe ihm das gesagt und dabei liefen mir dann so ein bisschen die Tränen. Da habe ich dann so ihm erzählt, ich muss dann ins Krankenhaus und muss operiert werden. Und ja, und dann bin ich zur Arbeit noch gefahren, ins Büro und habe das meinen Kollegen erzählt. Und da war ich aber vollkommen gefasst. Also ich hatte immer das Gefühl, dass andere damit mehr zu knapsen hatten als ich, dass ich eher meine Gesprächspartner trösten musste wegen der Diagnose. Ja, also für mich war das, ich glaube, das ist gar nicht bei mir oben so richtig angekommen, die Diagnose. Für mich war das gut, dann wird das operiert und dann ist es weg und dann ist alles gut.
Du hast ja wenigstens gewusst, ne, und konntest dann ins Handeln kommen oder beziehungsweise konntest ja auch deinen Teil dazu beitragen, dass es jetzt dir geholfen wird. In dem Moment, wo du ja weißt, was es ist. Das ist ja, glaube ich, besser als diese Unwissenheit oder diese Unsicherheit, die man ja dann auch hat, bis man darauf wartet, was jetzt los ist.
Ja, genau.
Und du hast gerade gesagt, du konntest dann zwischendrin schon wieder essen. Also du warst im Krankenhaus und
Ja, mir ging's dann wieder gut. Und dann, da habe ich noch gesagt, also wäre das jetzt anders gekommen und ich wäre jetzt nicht dran geblieben, hätte diese Untersuchung stattgefunden, diese Magenspiegelung, und mir ging es ja dann wieder gut, dann wäre das ja gar nicht entdeckt worden. Ne?
Na, dann wäre es möglicherweise weitergewachsen.
Ja, genau. Und dann hätte man das wahrscheinlich, dann wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen. Ne?
Hast du denn in deiner Familie irgendwie Fälle mit Magenkrebs? Oder also wurdest du vorher schon mal irgendwie mit diesem Thema konfrontiert?
Nein, gar nicht. Also Magenkrebs gar nicht. Ist in der Familie noch nie vorgekommen. Mein Bruder hatte 5 Jahre vor meiner Erkrankung, hatte Darmkrebs. Und ansonsten keiner in der Familie so bösartige Erkrankungen. Und der war dann auch so mein Beispiel. Also da habe ich dann so gedacht, ach, er hat es auch geschafft. Er hatte auch eine Riesen-OP. Und dann dachte ich immer, nee, er hat es geschafft und ich schaff's dann auch.
Und hast du irgendeine Theorie, wo das möglicherweise herkommt? Hast du immer viel Ärger in dich reingefressen? Oder, also manche Frauen erzählen mir, dass sie denken, da und da kommt das her, wenn sie irgendwie eine krasse Stresssituation in ihrem Leben hatten. War das bei dir auch so?
Nein, eigentlich gar nicht. Also wenn man dann so googelt, was so Magenkrebs verursachen kann, das traf alles nicht bei mir zu. Alkohol, Rauchen, sehr scharf essen, trifft alles nicht auf mich zu. Und ja, und Stress, denke ich immer, habe ich nicht, obwohl man hat dann doch so, was man vielleicht nicht so an sich ranlässt oder so, aber was jetzt letztendlich die Ursache dafür war, kann ich nicht sagen.
Und dann, nachdem dir dein Hausarzt das also recht schonungslos beigebracht hat, die Diagnose, hat er dich auch gleich aufgeklärt?
Nein, der hat ja, wie gesagt, dann gesagt, der Magen muss raus. Und das hatte ich dann meinem Lebensgefährten erzählt. Ich habe gesagt, ja, ich muss zur OP und der Magen wird entfernt. Und da hat er gesagt, das kann ja nicht sein. Da hast du dich verhört. Das glaube ich nicht. Und dann habe ich nochmal meinen Arzt angerufen und habe nochmal gefragt. Und da hat er gesagt, nein, sie haben sich nicht verhört. In den meisten Fällen, also letzten Endes entscheiden das die Chirurgen, aber in den meisten Fällen wird der ganze Magen entfernt. Weil da ist auch das Risiko dann geringer, dass man vielleicht nach einem halben Jahr dann nochmal aufmachen muss und den Rest entfernen muss oder so. Und ja, und dann habe ich mich erst damit beschäftigt, dass das halt auch möglich ist, ohne Magen zu leben. Die Aufklärung zur OP, ich habe ja dann telefonisch den OP-Termin bekommen, auch von dieser Stationsärztin, wo ich vorher lag, hier zur Diagnose. Und die hat mir das dann alles telefonisch durchgegeben, hat gesagt, dass mich der Professor dann operiert. Und OP ist am 17.06., Aufnahme war am 15.06. Und am Aufnahmetag, am 15.06., wurde ich dann auch erst über die OP aufgeklärt. Und ja, das fand ich gut. Das war ja auch alles mit Corona. Ich musste ja immer alleine zu den Ärzten oder war immer alleine da. Und ja, da fragt man sich dann immer, ob man das überhaupt alles so auch verarbeitet, was eben dann da so alles mitgeteilt wird. Und
naja, auch ob man das richtig versteht, ne? Wenn man zu zweit ist. Also viele erzählen ja auch davon, dass wenn die dann so aufgeklärt werden, dass das im Kopf total rauscht und die sehr dankbar sind, dass noch jemand dabei ist, der das auch noch mitgehört ja. hat. Das stelle ich mir auch schwer vor, wenn du alleine bist.
Ja, das stimmt. Und ich habe ja auch nichts in Frage gestellt. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie vorher gegoogelt, sollte ich jetzt vielleicht eine andere Klinik oder... Ich habe mich einfach darauf verlassen, okay, die OP wird hier gemacht und der Professor operiert mich. Und ja, also ich habe mich einfach darauf verlassen, dass das auch alles so okay ist und habe mich da vertrauensvoll in die Hände der Ärzte begeben. Ja.
Und dann habe ich gelesen, dass wenn man jetzt an Magenkrebs erkrankt ist und der Magen entfernt wird, dann dass es gut ist, wenn man vorher... naja, ein bisschen an Gewicht zulegt, weil man nach dieser Magen-OP sich ja essensmäßig total umstellen muss. Und du sagst ja, du hast ja vorher schon immer nur Zwieback mit Milch gegessen. Das heißt, du hast wahrscheinlich nicht gerade die optimalen körperlichen Voraussetzungen gehabt für diese Operation, oder?
Das stimmt, ja. Ich habe ja im Vorfeld schon abgenommen. Ich habe eigentlich immer so 62 Kilo gewogen. Ich bin 1,68 groß. Und vor der OP habe ich dann 58 Kilo gewogen. Und ja, das ist natürlich keine tolle Voraussetzung. Aber das Gute war, dass ich auch keine Chemo hatte, weil viele, die bekommen erstmal noch eine Chemo, bevor die OP dann stattfindet. Das war bei mir nicht der Fall. Also bei mir kam sofort die OP. Und ich meine, wenn man jetzt vielleicht noch Chemo vorher hat, nimmt man wahrscheinlich noch mehr ab, ja? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich weiß es nicht.
Das denke ich auch. Als du die Operation im Krankenhaus hattest, was wurde da alles gemacht?
Da wurde dann der komplette Magen entfernt und die Gallenblase.
Und dann wurde der Dünndarm mit der Speiseröhre vernäht oder wie war das?
Ja, genau. Das wird dann irgendwie so da zusammengebastelt wieder neu. Dann geht quasi die Nahrung sofort in den Darm.
Aber da kann sich der Körper ja umstellen. Ne? Das ist ja total faszinierend, wie das geht, dass der Dünndarm über die Zeit ja dann auch mehr oder weniger die Aufgaben des Magens übernimmt. Das finde ich unglaublich.
Ja, das stimmt. Also das hätte ich auch nicht so gedacht, weil mir ging es ja nach der OP dann, also als ich dann wieder zu Hause war, da ging es mir erstmal so schlecht. Da habe ich oft hier gesessen und geweint und da habe ich dann so gedacht, das soll jetzt dein Leben sein. Das Essen wollte ich nicht, habe ich nicht runtergekriegt und kein Appetit. Und dann quält man sich das rein, weil von allen Seiten hört man dann, du musst essen, du musst zunehmen. Und also mir ging es einfach nur dreckig. Und da habe ich gedacht, da habe ich echt überlegt, ob das überhaupt richtig war, dass ich die OP machen ließ. Aber wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, wie du schon sagst, also der Körper, der ist wirklich in der Lage, sich da so umzustellen und.
Und ist es nicht auch so, dass wenn du keinen Magen mehr hast, dass du auch gar nicht mehr dieses Hungergefühl hast?
Ja, das stimmt. Das ist so.
Das heißt, du musst dir dann Uhrzeiten stellen, wann es Zeit ist, was zu essen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, das ist nicht so. Oder ich mach's nicht. Also ich esse, habe ja dann so meinen Rhythmus so drin. Man darf ja dann auch nicht gleichzeitig essen und trinken. Da muss man immer gewisse Zeiten einhalten zwischen Trinken und Essen. Und es ist mir aber auch schon mehrfach passiert, im Büro zum Beispiel, dass ich dann vergessen habe, ich habe gar nicht gefrühstückt. Und dann gearbeitet und dann, ach je. Und dann auf die Uhr geguckt, ist ja schon 10:30, ich muss frühstücken. Aber das passiert selten, dass ich das wirklich vergesse. Ja.
Aber was hat sich denn konkret geändert mit deiner Verdauung oder mit deinen Essgewohnheiten nach der OP, also nach der Magenentfernung?
Ja, verdauungstechnisch, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Man hat dann diese sogenannten Fettstühle, das war am Anfang ganz extrem. Also da musste ich wirklich immer in der Nähe der Toilette sein. Sobald ich was gegessen habe, konnte ich dann auch schon zur Toilette rennen. Und das war dann auch so, wenn ich zum Beispiel Arzttermine hatte, dann habe ich vorher nichts gegessen, weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt zur Toilette muss, wenn ich unterwegs bin und da ist keine Toilette, dann geht das in die Hose, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat sich ein bisschen gegeben. Also das ist jetzt nicht so extrem mehr. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin oder im Urlaub mal oder so, dann esse ich meistens auch entweder, wo ich genau weiß, das vertrage ich gut. Da mache ich jetzt keine Experimente. So, da passe ich dann doch immer doller auf. Also von daher ist man dann schon eingeschränkt. Ich zumindest, das ist ja auch jeder bei jedem anders.
Und hast du deine Essgewohnheiten oder deine Ernährungsweise auch irgendwie umgestellt? Also ich hatte mal gelesen, dass man zum Beispiel weniger Zucker konsumieren soll, wenn man jetzt ohne Magen lebt. Ist das bei dir auch so?
Also bei mir war das so, dass ich habe sonst zum Beispiel immer am Wochenende zum Frühstück immer Brötchen gegessen. So ein helle Brötchen. Und das habe ich nach der OP, irgendwie ging das nicht mehr. Ich habe dann seitdem esse ich immer entweder Vollkornbrot geschrotet hier oder dunkles Brot. Und was ich mir nie vorstellen konnte, am Wochenende Brot so, zum Frühstück ging gar nicht. Und ja, das sind so Sachen, das bekommt mir einfach besser. Da merke ich, nee, das bekommt mir besser. Und ja, also, und was ich nicht mehr so essen kann, ist Fleisch. Also ich könnte jetzt nicht so ein Steak verdrücken. So ein kleines Stück Fleisch, so esse ich dann auch. Schweinefleisch oder Geflügel. Fisch geht auch immer. Oder jetzt hier so Hackfleisch, also Königsberger Klopse oder Buletten, wo das schon so durchgedreht ist. Das esse ich dann lieber als so ein Steak oder sowas. Nee, geht gar nicht. Das merke ich. Irgendwie merkt man das dann, finde ich, was der Körper dann so auch will oder braucht. Ne? Aber naschen tue ich trotzdem noch. Weil du sagtest, wegen Zucker.
Ja, ja. Und sag mal, musst du dann mehr kauen? Ist das so, dass du deine Nahrung doller mehr länger kauen musst als welche, die jetzt noch einen Magen haben?
Ja, genau. Das ist ganz wichtig, weil man das ja, was ja sonst der Magen gemacht hat oder die Magensäure im Magen, die das ja dann quasi zerkleinert nochmal, das muss man halt schon selbst dafür sorgen, dass man eben in Ruhe isst und alles richtig kaut. Das stimmt. Und man muss auch vorsichtig sein, hier zum Beispiel durch die fehlende Magensäure mit abgelaufenen Lebensmitteln. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ach, hier ist noch ein Joghurt, der ist aber noch gut, also ist vielleicht schon das Mindesthaltbarkeitsdatum, aber da muss man dann vorsichtig sein, weil ja, mit Schimmel oder so zum Beispiel, also man sieht den ja dann nicht unbedingt schon, den Schimmel, dass man dann durch die fehlende Magensäure, das kann dann halt auch zu Durchfällen führen, sage ich mal. Ne?
Und was ist zum Beispiel mit Sprudelwasser?
Nee, das geht, also Kohlensäure geht bei mir gar nicht mehr. Also ich habe vorher schon immer stilles Wasser getrunken. Manchmal so mit einem ganz bisschen Kohlensäure, das geht. Was auch gar nicht mehr geht, das ist Alkohol.
Okay.
Das, selbst wenn ich jetzt hier nur so ein, ich sag mal hier so eine Weinschorle, so verdünnt Alkohol, so, das merke ich sofort. Also das geht sofort ins Blut irgendwie und nee, das ist ganz, ganz komisch.
Also bist dann gleich betrunken oder was?
Ja, da habe ich richtig so wie, da wird mir dann richtig übel und also als hätte ich schon sonst wie viel getrunken und das wurde aber auch ganz schnell wieder abgebaut, merke ich denn. Ja, das habe ich mal ausprobiert, wie gesagt, aber das muss ich nicht haben, das ist ganz.
Wenn du jetzt aber wieder relativ normal essen kannst, hast du dein Gewicht jetzt wieder, dein Ausgangsgewicht wieder erreicht?
Nein.
Das heißt, du nimmst auch schwer wieder zu?
Genau, also ich habe jetzt, das niedrigste Gewicht war im Februar 21, da hatte ich 48 Kilo.
Ach Gottchen, oh, das ist ja wirklich ein Riesenunterschied.
Ja, und momentan bin ich bei 51 Kilo.
Ist auch nicht viel mehr, ne?
Nee, aber es geht langsam hoch. Und mein Onkologe hat auch gesagt, dass, also er kennt keinen von seinen Patienten, die ihr Ausgangsgewicht wieder erreicht haben. Kennt er keinen. Aber er hat gesagt, er hat natürlich jetzt hier auch nicht so viel Patienten mit Magenkrebs, ne?
Und dann, ich habe dich ja fotografiert, deswegen weiß ich ja, dass du eine ziemlich große Narbe auch auf deinem Bauch hast. Mhm. Ich hatte schon gelesen, dass man Magenkrebs auch minimalinvasiv operieren kann. Das ist bei dir nicht der Fall gewesen. Also zumindest laut der Narbe, die du auf deinem Körper hast, sieht das nicht so aus, als wärst du minimalinvasiv operiert worden. Ging das bei dir nicht oder warum hast du diese lange Narbe?
Nee, das ging hier. Also an der Klinik hier nicht. Dann hätte ich wohl in die Charité gemusst. Das habe ich dann aber auch erst an dem Aufnahmetag da erfahren. Und der Arzt hat dann gesagt, also wenn wir es hier machen, wir machen immer großen Bauchschnitt. Und er hat mir das auch so erklärt, also ist ja, die OP hat ja auch 5 Stunden gedauert oder so, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und ja, dass die halt einen besseren Überblick haben. Ja, und sowas machen sie halt in der Charité, aber hier in Brandenburg nicht. Und da ich mich ja auch vorher nicht groß erkundigt habe oder so, ja, habe ich das so zur Kenntnis genommen.
Und hast du Schwierigkeiten mit der Narbe gehabt?
Also zu Anfang war das ganz schlimm. Also zu Hause dann, als ich dann irgendwann wieder duschen durfte, ich konnte die nicht anfassen. Da ist mir richtig übel geworden und also so, da hatte ich ganz dolle Probleme. Also da habe ich dann richtig Kreislaufschwierigkeiten bekommen, wenn ich die berührt habe. Das war ganz eigenartig, aber mittlerweile gehört sie zu mir und die ist auch super verheilt. Da habe ich wirklich gestaunt. Man sieht stellenweise kaum noch was. Und ja, also mittlerweile gehört sie zu mir und jetzt kann ich da auch drüber streichen und anfassen und ohne, dass das irgendwas auslöst, irgendein unangenehmes Gefühl auslöst.
Das muss man ja psychisch auch erstmal verarbeiten, dass die Diagnose, dann diese Operation, dann, dass dir aus deinem Körper ja auch Teile entnommen werden, das stelle ich mir auch sehr schwer vor, das psychisch sozusagen wieder aufzuarbeiten. Das dauert ja sicher auch seine Zeit.
Ja, das stimmt.
Wie ging denn dein Leben nach der Krebserkrankung weiter?
Ich war ja dann erstmal nach der OP noch 4 Wochen zu Hause und dann bin ich ja zur Reha gekommen. Und wie gesagt, hier zu Hause, da war ich ja noch so schwach. Ich konnte ja gerade mal ein paar Schritte laufen. Und da dachte ich noch, das ist wohl ganz gut, dass ich erstmal noch 4 Wochen zu Hause bin, mich noch ein bisschen versuche, noch ein bisschen zu essen und ein bisschen zu Kräften zu kommen. Und dann musste ich ja vorher noch ein bisschen was einkaufen an Klamotten für die Reha, weil mir war ja alles zu groß. Und da habe ich schon gemerkt, das war so anstrengend und man konnte sich ja nirgendwo hinsetzen. Die Bänke wurden alle weggenommen.
Stimmt.
In den Einkaufszentren. Genau. Und da habe ich auch so gedacht, die älteren Herrschaften, die haben ja auch gar keine Möglichkeit, sich irgendwo hinzusetzen. Da wurde eben das erstmal bewusst. Naja, und dann bin ich zur Reha gekommen. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich dann auch wieder wirklich zu Kräften gekommen. Das hat was gebracht. Also körperlich auf jeden Fall.
In welcher Reha warst du?
In Rüdersdorf bei Berlin.
Ja. Hast du da auch Frauen kennengelernt oder überhaupt Patienten, die die gleiche Diagnose hatten wie du? Dass man sich so ein bisschen austauschen konnte?
Ja, leider nur eine Frau. Und die auch nur durch Zufall. Also das ist nicht so, dass man da so zusammengeführt wird. So hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt, dass man mit den Patienten vielleicht auch an einem Tisch sitzt oder so, um sich da auszutauschen. Nee, das ist nur, wenn man jetzt zufällig da jemanden kennenlernt. Das war, wie gesagt, eine Frau. Ach, und ein älterer Herr noch, der auch keinen Magen mehr hatte. Aber ansonsten, der Austausch war da nicht so gut, muss ich sagen.
Aber trotz allem, wenn dir die Reha jetzt gut getan hat, ist das ja für dich auf jeden Fall schon mal sehr wichtig für deinen Heilungsprozess. Wie lange warst du dann auf Reha? 3 Wochen oder länger?
Ja, ich konnte dann verlängern und habe auch gleich zugestimmt. Ich war dann 4 Wochen. Also die meisten, die ich kenne, auch so aus der Facebook-Gruppe, wo ich drin bin, da wurde vorher Chemo gemacht und nach der OP auch nochmal Chemo. Was bei mir aber, wie gesagt, nicht der Fall war. Ich hatte dann noch ein bisschen Bedenken, dass vielleicht hinterher noch eine Chemo kommt. Aber da wurde mir dann mitgeteilt, es ist alles raus. Mhm. Auch die 52 Lymphknoten, die mit entfernt wurden, waren alle sauber. Und insofern war die Behandlung mit der OP abgeschlossen. Mhm. Worüber ich auch sehr froh
ja,
war.
Ja, natürlich. Also noch eine Chemo auf so einen eher schon geschwächten Körper, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, das stimmt. Also da weiß ich gar nicht, ob ich das, will man gar nicht drüber nachdenken.
Und als du dann von der Reha wieder zu Hause warst, also hast du dann wieder angefangen zu arbeiten oder wie ging das weiter?
Nein, da war ich noch, also die OP war im Juni 2020. Und im Januar 2021 bin ich dann wieder arbeiten gegangen. Also erstmal mit Hamburger Modell, habe dann auch mit 2 Stunden irgendwo angefangen, also wirklich ganz langsam, weil ich erstmal sehen wollte, wie das hier funktioniert mit dem Essen und Trinken und und hat aber alles super geklappt. Ich arbeite allerdings jetzt nicht mehr Vollzeit, das funktioniert nicht mehr. Ja, ich habe es versucht, ich habe ja dann mit 6 Stunden angefangen. Und bin dann zwischenzeitlich mal auf 7 Stunden gegangen, weil ich dachte, ach, die 1 Stunde mehr. Aber es hat sich gezeigt, das ist einfach nicht machbar. Ja. Das ist irgendwie, ich schaff's nicht mehr. So.
Hörst du jetzt mehr auf deinen Körper und auf die Bedürfnisse, die dein Körper hat? Also zum Beispiel, wenn du körperlich merkst, bis hierhin und weiter geht gerade nicht, dass du dann auch sagst, okay, da achte ich jetzt mehr drauf?
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist auch, das merke ich auch sofort, wenn ich mal ein bisschen Stress habe oder auch Stress in Anführungsstrichen, wenn ich mal mein Enkelkind hier habe oder so. Und ich merke das dann gar nicht, dass ich da so, dass mir das so viel ausmacht. Und mein Lebensgefährte, der sagt dann manchmal zu mir, na, war wohl doch wieder ein bisschen viel heute. Und dann sage ich so, nee, wieso? Na, guck mal in den Spiegel. Und dann kriege ich damit unter einen Schreck, ja, dann dicke Augenringe und ja, da muss ich dann wirklich aufpassen und dann sagen, ja, okay, ja, tut mir dann auch manchmal weh und leid, wenn ich dann mein Enkelkind nicht so betreuen kann oder so, wie ich es gern hätte und das macht mich dann auch traurig.
Ja, aber da muss man wahrscheinlich auch, darf man lernen, damit sich selber auch irgendwie
und das
sorgsam umzugehen. Ne?
Ja, und das nimmt mir auch keiner übel, also das meine Tochter ist da auch sehr verständnisvoll natürlich. Und wenn dann mein Enkelkind dann, wenn ich dann losgehe und ruft mir auf der Treppe noch hinterher, Obi, ich hab dich lieb. Ja, also was Besseres gibt's ja noch nicht. Ja, und da bin ich dann so gerührt und dann denke ich, alles okay. Und wenn das aus so einem Kindermund kommt, das ist natürlich, man weiß ja, Kinder sagen immer die Wahrheit, ne? Die machen einem da nichts vor, die sagen einem das nicht, um einem einen Gefallen zu tun, sondern da ist es dann wirklich so. Ne?
Und dann kannst du für dich auch irgendwie beruhigter sein, weil du weißt, du hast eigentlich alles richtig gemacht.
Ja, genau.
Was hast du denn in deinem Leben geändert? Worauf legst du jetzt ein bisschen mehr Wert? Was ist anders als vor der Krebserkrankung? Wie gehst du selber mit dir um? Machst du irgendwie mehr Dinge, die dir gut tun als vorher?
Ja, also wie gesagt, ich achte mehr jetzt. Ich höre jetzt auch mehr auf meinen Körper oder auch auf meine Psyche. Wenn ich jetzt sage, irgendwas, nee, das ist mir zu viel, das möchte ich nicht, dann mache ich das auch oder versuche es zumindest, auch wenn es schwerfällt. Und jetzt habe ich zum Beispiel neulich fiel mir so ein, ach, eigentlich könnte man sich ja mal eine schöne Wohlfühlmassage gönnen und habe ich dann auch gemacht so und da habe ich, das war so toll und da habe ich gesagt, nein, das gönne ich mir jetzt, das mache ich jetzt, da gehe ich jetzt hin und dass man halt sowas dann auch mal macht, ne, um sich mal was Gutes zu tun, um auch mal runterzufahren.
Ja, ja, voll schön. Hast du sonst irgendwie noch Kontakt mit Frauen, die auch eine Krebserkrankung durchgemacht haben? Also jetzt unabhängig davon, von der Krebsart?
Naja, ich bin bei Facebook, da habe ich mich ja bei 2 Gruppen angemeldet, weil so Selbsthilfegruppen gibt es hier nicht, speziell für Magenkrebs. Ja, da sind ja auch viele Betroffene und die kenne ich jetzt auch nicht persönlich. Aber da findet halt auch so ein Austausch statt. Da gibt es Schicksale, das geht mir dann auch immer doll an die Nieren, was man da so mitbekommt. Aber das nimmt einen dann doch auch manchmal ganz schön mit, ne? Da die Schicksale. Also da wird mir dann auch immer bewusst, was ich für ein Glück hatte.
Hast du irgendein Rat für Frauen, die vielleicht gerade ganz am Anfang der Behandlung, der Therapie stehen?
Ja, Rat. Einfach ja, den Kopf nicht hängen lassen und auch auf die Ärzte auch vertrauen. Also ich habe ja damit eine gute Erfahrung gemacht, dass ich jetzt wirklich nicht noch groß rumgefragt habe vorher oder gegoogelt habe. Ja, einfach auch, dass man auf seinen Körper hört und auf die, sich dann auch nicht von abbringen lässt, auch wenn jetzt alles in Ordnung war.
Wenn du merkst, es stimmt was nicht, auch wirklich dann nochmal zum Arzt zu gehen und zu sagen, es stimmt wirklich was nicht. Weil nur du kannst ja in dich hineinspüren. Das kann ja ein Arzt von außen gar nicht so einschätzen wie du.
Ja, richtig.
Super, dann danke ich dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich finde das ganz wichtig, dass man auch immer wieder den Fokus darauf legt, dass Frauen nicht ausschließlich an Brustkrebs erkranken, sondern dass es noch ganz viele andere Krebserkrankungen gibt. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du von deinen Erfahrungen jetzt hier berichtet hast und dass möglicherweise auch der ein oder anderen Frau ja vielleicht hilft im Umgang damit. Ich würde gerne in den Shownotes die Facebook-Gruppe verlinken, dann, dass vielleicht auch andere Frauen sich dahin wenden können, die vielleicht jetzt noch keinen Ansprechpartner haben.
Ja, kann ich dir gerne noch schicken.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du die ein oder andere Information für dich selbst mitnehmen konntest. Vielleicht kennst du auch jemanden, der ebenfalls an Magenkrebs erkrankt ist und für den diese Folge sehr wertvoll wäre. Die Facebook-Gruppe verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Jährlich erkranken ungefähr 5.500 Frauen in Deutschland an Magenkrebs. Oft tritt diese Art der Krebserkrankung erst in höherem Alter auf. Dass jedoch auch Frauen weit unter 70 Jahren betroffen sind, das habe ich schon mehrfach bei mir im Studio erlebt. Ich freue mich von daher sehr, wenn du diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden teilst und so dabei hilfst, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Wenn du gern mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest du alle Infos auf meiner Homepage oder auf schönundstark.de. Beide Seiten verlinke ich dir in den Shownotes. Wie immer freue ich mich riesig, wenn du deine Gedanken zur Folge und auch gern deine eigenen Erfahrungen auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir teilst und wir uns gemeinsam austauschen können. Ich wünsche dir alles Gute, lebe selbstvoll, deine Franziska.